Es scheint, dass die selige Mutter Maria von Jesus Deloi Martini, die Gründerin der Kongregation der Töchter vom Herzen Jesus, nach ihrem kurzen irdischen Leben durch Europa gewandert ist, um am Herrn Jesus heilige Stätte zu finden, wo er im heiligsten Sakrament angebetet und verherrlicht werden kann. So hat die selige Mutter Maria von Jesus auch im Herzen von der Schweiz einen wunderbaren Ort von der Stille für ihre Töchter gefunden, nämlich St. Josefs Klösterli in Schweiz. Ich, Andrea Marti, möchte heute über den wunderbaren, strahlenden Bergkristall St. Josefs Klösterli, wo oben am Berghang liegt, berichten. Damit auch die selige Mutter Maria von Jesus im Beitrag kann wirken, möchte ich zu ihr beten. O Gott, Vater der Barmherzigkeit, in deinem Geist der Heiligkeit hast du die selige Maria von Jesus erleuchtet und sie hier auf Erden zur unermüdlichen Förderin der echten Teilnahme der Gläubigen an der Feier des Geheimnisses der Eucharistie gemacht. Dass sie nun in deiner Gegenwart ist, verleihe uns auf ihre Fürsprache das Opfer unserer selbst mit dem einmaligen Opfer Christi zu vereinen. Lasse uns so bewusst, fromm und tätig an der Feier der Heiligen Messe teilnehmen. Gewähre uns auch die besondere Gnade, die wir auf die Fürsprache der seligen Maria von Jesus mit dem Glauben und Liebe von dir erflehen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. In der Stille der Klosterkirche spürt man eine innige, tiefe Liebe Jesus Christus. Das allerheiligste Altarsakrament ist zur Anbetung den ganzen Tag jeweils nach dem Gottesdienst ausgesetzt. Jede halbe Stunde wechseln sich die Schwestern ab, um Gott auf den Knien anzubeten. Da soll gelebt werden, was wir in jeder heiligen Messe beten. Durch Christus, mit Christus und in Christus ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre.
Per ipsum et in ipso et in ipso, es gibi Deo Patri omnipotenti, in unitate de Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Der Alltag der Schwestern ist nach der alten monastischen Weisheit prägt. Nach dem Grundsatz Ora et Labora, beten und arbeiten. Vielleicht sogar noch besser gesagt, betend arbeiten. Über den Tag sind die Schwestern in der Stille und schweigen. Wie der Maria im Obigsaal durch ihr bettende Dasein die Anfänge der Kirche in ihrem Herzen bewahrt worden ist, so ist der Klausurschwester der Weg von der Kirche ebenfalls anvertraut worden. Es sind kleine Marias.
Thank you.
Im St. Josefsklösterli wird geschwiegen und nur in besonderen Fällen wird das Schwiegen unterbrochen. Und Besucher werden im Ausnahmefall empfangen.
Das Kloster wird auch nicht verlassen, nur in Ausnahmefall. Die Stille und das Klausurleben wird mit einem Holzgitter gewahrt. Und genau das ist der Schatz von diesen selbstlosen Schwestern. Zu schweigen und in der Abgeschiedenheit zu leben. Und so können sie hören, was die Stimme ist von Jesus Christus. Das hilft zur inneren, tieferen Vereinigung mit Jesus Christus.
Und einige Worte vom Papst Benedikt XVI.
Seit jeher üben Klöster ihre eigene Faszination aus, als geistliche Oasen, als Orte, an denen Gott in besonderer Weise zu den Menschen spricht. Ihre Mitte ist der Kreuzgang, der Ordnung und Harmonie widerspiegelt, einerseits geschlossen ist und sammelt und zugleich offen zum Himmel hin. Hier weisen die Schönheit der Schöpfung, die im Garten durchscheint, und die Stille auf das Wesen des monastischen Lebens hin, das ganz auf das Hören und auf das Betrachten Gottes ausgerichtet ist. Die Stille hilft auch uns, aufnahmebereit zu werden für Gottes Wort und unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen.
Im Kloster ist alles auf die Suche nach dem Antlitz Gottes ausgerichtet und alles wird aufs Wesentliche zurückgeführt. Das ist wichtig, was sie näher zu Gott bringt. Wie sieht überhaupt das Leben hinter den Klostermauern aus? Am 5:30 wird aufgestanden. Am 7 wird das heilige Messopfer zusammen gefeiert, gefolgt von den Laudes und vom Morgenessen. Dann die Herz und am 11:40 die Sext mit einem anschliessenden zum Mittagessen. Das Vorbild der Kongregation ist die unbefleckte Jungfrau Maria, die Mutter der Kirche. Vor allem im letzten Abschnitt von ihrem Leben, wo erfüllt war von der Erinnerung an das Leiden Jesus, von seiner Gegenwart in der heiligen Eucharistie für alle Anliegen von der Kirche und insbesondere für das Priestertum.
Vater unser, wie es im Himmel ist, sanctificet tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
wie sieht der Nachmittag der Schwestern aus? Nach dem Mittagessen haben sie Rekreation, Erholungszeit, wo die Schwestern untereinander sich austauschen und zusammen einfach Zeit verbringen können. Dann um 2 haben sie eine geistliche Lesung und dann wieder die Arbeit. Um 20:05 der Rosenkranz mit Segensandacht und einem eucharistischen Segen. Anschliessend das Chorgebet. Am 10:07 ist das Nachtessen und ab 8 Rekreation. Am 8:30 das Chorgebet komplett und dann am 9 Nachtruhe mit dem grossen Schwiegen. Die selige Maria von Jesus ermöglicht uns mit dem folgenden Text einen schönen Einblick in ihre Seele. Ich lebe nur noch mit einem Verlangen, das in mir brennt. Das Herz des Meisters soll erkannt und geliebt werden, verherrlicht als König der Herzen. Gott selbst muss das heilige Herz Jesu hören. Er möge siegen. und wir verzehrt werden für ihn. Die Förderung vom Priesterberuf und vom Priesterideal liegt an den Töchtern vom Herzen Jesus sehr am Herzen. Und jetzt hören wir eine wunderbare Geschichte, wie die Gebete auch gewirkt haben, vom geweihten Priester Martino.
Ich muss voraus sagen, dass ich im Kolleg Schweiz 4 Jahre war als Student. Ich habe dort einen Sprachkurs besucht und dann 3 Jahre die Handelsschule. Und ich habe immer gesehen, dass dort oben so das Klösterli war, aber ich bin, glaube ich, nie aufgegangen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Vorfahren von mir, ein Pasquale Mantovani, ein Priester aus dem Misox, aus Sovazzo, aus dem gleichen Dorf, Heimatdorf wie ich, jahrelang Professor und Präfekt so im Kollegium war. Und er hat 23 Jahre das Klösterli eigentlich betreut als Spiritual und ist täglich aufgegangen zur Messe. Und der Pasquale Mantovani ist dann begraben worden, wo er gestorben ist, 1922 im Kollegi in der Kapelle rechts vom Altar. Und jetzt sind all die Priester, die dort begraben worden sind, seit 2 Jahren in Schweiz auf dem Friedhof. Und ich habe von meiner Mutter schon ein paar Mal gehört, ja, ich soll mal zu dem Klösterli raufgehen und mich vorstellen. Und sage ich, der Martino Mantovani, ein Enkel von dem Mantovani Pasquale. Und scheinbar hat sich meine Mutter gemeint, es gibt noch etwas, was er hinterlassen hat bei dem Kloster. Aber das, gerade der Kelch, und mit dem Kelch ist einfach auch der Wille, der Wunsch oder die Vorsehung verbunden, dass der Don Pasquale Mantovani einfach das der Schwester anvertraut hat, aber mit dem Gewissen, Hoffnung, dass ein Mantovani einmal auftaucht. Das ist das Merkwürdige, das Wunderbare, dass der Kelch auf mich gewartet hat. Oder ich auf ihn. Aber es ist für mich da gewesen, nicht für einen anderen. Und dass ich in dem Plan Gottes, wenn man das so will, sehen, schon alles vorprogrammiert war. Und ich war der, der auf den Don Pasquale gehofft hat und auf das auch hin alles vorbereitet hat. Und die Schwester hat da an dem Spiel oder Plan mitgemacht, bis heute, über die Jahre, über die Generationen hinweg. Und das erfüllt mich mit einer riesigen Freude und gleichzeitig verpflichtet es mich oder gibt mir eine Bestätigung zu meiner Berufung, die auch irgendwie geplant ist. Und, und das kann ich nur jetzt als Geschenk annehmen und versuchen, treu den Dienst in der Kirche, fürs Volk Gottes, für die Menschen, für die Ewigkeit zu erfüllen, was nicht immer einfach ist, aber doch, das ist mein Weg, das ist meine Berufung. Und so bin ich tatsächlich im Mai mal hochgelaufen und ich habe mich vorgestellt bei der Schwestermutter Margret und gesagt, ich sei der Diakon Martino Mantovani, jetzt in Goldau und bald werde ich dann zum Priester geweiht im November. Und sie sagen mir, ja, warten Sie, Herr Mantovani, warten Sie. Und sie geht einfach weg vom Sprechzimmer, geht in die Sakristei wahrscheinlich und kommt so etwa 10 Minuten mit einer schwarzen so Schachtel, so wie eine Schuhschachtel, und sagt, das gehört Ihnen. Was gehört mir? Und dann habe ich einfach die Schachtel entgegengenommen und ganz fast so zitternd aufgemacht und drin ist der Kelch von dem Pasquale Mantovani, der persönliche Kelch. Ein vergoldeter Kelch und ich bin wirklich so in Tränen ausgebrochen, aus Freude mit ihr und das ist eben 90 Jahre dort in dem Klösterli aufbewahrt worden, der Kelch von meinem Priester und Onkel Pasquale Mantovani. Die Schwester hat das aufbewahrt, ganz super, ganz intakt und haben mir das jetzt übergeben. Das ist jetzt auch mein Primizkelch für meine erste Messe. Das ist ein Kelch, den ich polieren lassen musste. Es datiert so um 1830. Sehr wahrscheinlich hat mein Onkel oder Großonkel das schon überkommen. Und dort hat er einfach dieses Mysterium, Geheimnis Gottes, also dass der Wein, in, die Wandlung hat immer stattgefunden. Und für mich ist jedes Mal so ein besonderes Ereignis und eine Verbindung, wenn ich den Kelch brauche für die Sonntagsgottesdienste hier in Goldau, aber auch zu Hause in Lostallo bei meiner ersten Messe im Dorf, im Wohnort, oder am 26. Dezember in Soazza, der Heimatort von Don Pasquale und von mir, wo ich mit der kleinen Gemeinschaft durfte, meine erste Messe im Heimatdorf. Ja, das ist ein ganz spezielles Erlebnis gewesen.
Vicar Martino, wissen Sie etwas mehr über die Beziehung von Ihrem Urgroßonkel zum St. Josefsklösterli?
Eigentlich nicht. Ich weiss nur, dass er von 1895, wo die erste Schwester von der Kongregation, der Schwester des Herzens Jesu, eingetroffen sind im Klösterli, nachdem jahrelang praktisch nichts war, sie sind eingeladen und sind dort eingezogen. Also von 1895 bis 1918 war er dort spiritual. Ich habe keine Texte oder Briefe oder sonst Korrespondenz gefunden. Oder ich weiß nicht, wo das ist. Vielleicht ein Schwester noch etwas im Kloster, in ihrem Archiv oder so. Aber bei uns daheim, in Misox, ist nur ein Kruzifix, das ihm gehört hat. Zum Glück ist der Kelch auch in der Schweiz geblieben. Sonst, wenn er zu der Familie zurückgekommen wäre, wäre er vielleicht nicht mehr rum jetzt. Und sonst noch ein Foto habe ich. Und das ist aber so ein Gedenkfoto, nachdem er gestorben ist, wo gedruckt worden ist. Und das gibt es noch einige, so ein noch das. Oder sonst ein anderes Bild ist auch noch rum bei einer Familie in Soazza. Mehr weiß ich aber nicht über den Mann. Im Archiv von Chur, vom Bistum, sind auch noch einige Dokumente ja, erhalten.
Vicar Martino, wie haben Sie die Gemeinschaft erlebt, wo Sie den Kontakt hatten mit der Frau Mutter Margrit?
Es war ja, für mich schön gewesen, weil sie hat ihn nicht persönlich kennt, natürlich. Sie ist später geboren worden, Frau Mutter Margrit, nachdem er schon gestorben ist. Aber sie kennt die Geschichte und all die Namen von den Spiritualen, die seit eben 1895 das Kloster betreut haben. Und darum, es ist auch ja, eine schöne Beziehung, vor allem, weil die Schwester auch für diese Spirituale auch beten. Sie sind irgendwie angewiesen und froh, wenn ein Mann, ein Priester, sich um die geistliche Begleitung von den Schwestern kümmert. Und es ist nicht immer einfach, so ja, vielleicht auch gute, vielleicht spirituelle Begleiter zu haben. Und sie sind froh um jeden, aber es gibt auch dort nicht immer so das Ideale, dass alles immer so ganz reibungslos geht. Aber wenn der 23 Jahre geblieben ist, kann ich mir vorstellen, dass er gut in Erinnerung darf sie bei den Schwestern, wie auch bei ihm im Himmel hoffentlich, ja.
Was erzählen die Klostermauern vom St. Josefs Klösterli in der Schweiz? Der heilige Karl Borromäus hat im Jahr 1586 Kapuzinerkloster gebaut. Nicht nur Kapuziner haben da gelebt, nein, auch Jesuiten, sie haben unterrichtet. Zisterzienser, aber auch private Personen haben sich einmieten lassen. Dann aber 1894 hat das Fräulein Sophie Reichlin, Gemeinde Schweiz und Kongregation von der Töchter vom Herz Jesus zusammengebracht und sie haben einen Mietvertrag dann unterschrieben. Dann, am 9. Juni 1895, war es soweit und die Schwestern sind offiziell eingezogen. 1993 ist das Kirchenli renoviert worden und 1995 das Gebäude. Wer war die selige Mutter Maria von Jesus Deluy Martini? Der Werner P. Schmid macht ein kurzes Porträt über ihr Leben.
Die selige Mutter Maria von Jesus, Marie Deluy Martini, 1841 bis 1884, die Gründerin der Kongregation der Töchter des Herzens Jesu, stammte aus einer kinderreichen Advokatenfamilie in Marseille. Mit natürlichen Fähigkeiten reich begabt, erhielt sie ihre weitere Ausbildung bei den Schwestern der Heimsuchung und im Collège Sacré-Cœur. Davon geprägt und durch ihr Engagement für die Ehrenwache des Heiligsten Herzens Jesu, einer Vereinigung zur Verbreitung der Heiligen Stunde, reifte in ihr der Gedanke, für diese Aufgabe der sühnenden Anbetung eine eigene Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Nach zahlreichen Schwierigkeiten und Prüfungen, sie erlebte den Tod ihrer vier jüngeren Geschwister, gründete sie zusammen mit einigen Gleichgesinnten und der Unterstützung eines für ihr Werk begeisterten Prälaten im Jahre 1873 in Belgien ihre erste Niederlassung. Mit Hilfe von Kardinal Erzbischof Deschamps, der ihre Konstitutionen billigte, wurde ihnen das 1878 neu errichtete Herz-Jesu-Heiligtum in Antwerpen übertragen. Bereits ein Jahr später errichtete Maria von Jesus nach dem Tod ihrer Eltern auf dem Familienbesitz in La Serviane, Marseille, ein weiteres Kloster. Hier wurde sie 1884, im Alter von 43 Jahren, von einem Anarchisten und Kirchenhasser ermordet. Mit den Worten: „Ich verzeihe ihm für unsere Stiftung“, verstarb sie. Ihre Mitschwester, die ebenfalls von mehreren Schüssen getroffen wurde, überlebte und übernahm später die Leitung der Kongregation. Im Jahre 1902 bestätigte Papst Leo XIII. Die von der Stifterin verfassten Statuten. Die Spiritualität der Schwestern ist geprägt von der Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu, der Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes, einer ehrfürchtigen und innigen Teilnahme am Heiligen Messopfer und der Verehrung des kostbaren Blutes, das der geöffneten Seite des Herzens Jesu entströmte. Die selige Maria von Jesus wollte eine Vereinigung, in der alles für das Herz Jesu, aber durch das Herz Mariens sein sollte. Dabei wollte sie besonders das Leben Mariens nach dem Tod Jesu auf Kalvarie verehren und nachahmen. Ihre innige Beziehung sowohl zur Heiligsten Eucharistie, in der die Gottesmutter ihrem Sohn begegnete, als auch zur Kirche, in der sie die Braut Christi erkannte und deren Wiege ihr anvertraut war. Die heilige Eucharistie, die Erinnerung an Kalvaria, die Kirche, das ist das dreifache Vermächtnis, in dem Mariens Leben nach der Himmelfahrt Christi ganz aufging, wie es die Gründerin ausdrückte. So wie die seligste Jungfrau unter dem Kreuz dem Opfer ihres Sohnes zustimmte und dann später diese Aufopferung durch die Hände des heiligen Johannes immer wieder erneuerte, so, sagte die Gründerin, sollen die Töchter des Herzens Jesu vereint mit allen Priestern auf der Welt das eucharistische Opferlamm darbringen. Und weiter sagte sie: „In ihren Klosterkirchen wird daher das hochwürdigste Gut täglich zur Anbetung feierlich ausgesetzt sein. Und sie werden es als ihre heiligste Aufgabe betrachten, ihm in Ehrfurcht und Liebe die gebührende Huldigung zu bezeigen. Und weiters verpflichten sich die Töchter des Herzens Jesu ganz besonders, dem Priester durch Gebet und tägliche Opfer beizustehen.“ Papst Johannes Paul II. Sagte bei der Seligsprechung über die Gründerin: „Maria von Jesus betrachtete die Mutter des Erlösers zu Füßen des Kreuzes und wie sie im Herzen der entstehenden Kirche präsent war.“
Das ist der Ursprung und der Zweck der Ehrenwache. Die Stunde der Barmherzigkeit ist hervorgegangen aus der Ehrenwache vom Heiligsten Herzen Jesu. Sie ist keine besondere Bruderschaft, sondern eines der Mitglieder der Ehrenwache geübtes Liebeswerk. Es besteht darin, dass aus einer Ehrenwachtstunde täglich eine zweite Wachstunde gehalten wird für die Bekehrung der bestimmten Sünder. Der Name wird dann eingetragen in einem Buch im St. Josefs Klösterli. Und die Töchter vom Herz Jesu beten täglich vor dem ausgesetzten Allerheiligsten ebenfalls für die armen Sünder. Auch werden monatlich mehrere Messen für die Bekehrung gelesen. Die Ehrenwache ist im Jahr 1863 im Kloster Buch in Frankreich gegründet worden und durch Leo XIII. In der Kapelle des Priesterseminar Sitte im Wallis als Erzbruderschaft für die Schweiz errichtet worden. Das Sekretariat ist im St. Josefs Klösterli. Die Schutzpatronen der Ehrenwache sind der heilige Evangelist Johannes, die heilige Maria Magdalena, die heilige Margareta Maria Alacoque, der heilige Niklaus von der Flüe, der heilige Franz von Assisi und der heilige Franz von Sales. Es gibt übrigens im St. Josefsklösterli auch ein wunderbares Buch, das vom Französischen ins Deutsche übersetzt worden ist. Es heisst Ehrenwache. Darin wird beschrieben, wie man das Herz Jesu verehren soll. Das kann man auch im St. Josefsklösterli in die Schweiz beziehen. Die Auszüge von den Gottesdiensten und von den Gebeten in dieser Reportage sind übrigens vom zuständigen Kaplanenpfarrer Fluri zelebriert worden. Das war das Porträt über das Wirken der Weissen Schwestern, die ohne Zweifel immer noch mit ihrer Gründerin, der Maria von Jesus, beteten. Und sie sagt doch zu allen ihre wunderbaren Worte, vor allem dann, wenn sie die Herrlichkeit von dem unsagbaren, schönen Ländlich sieht, die leuchtenden Berge, die grünen Hänge und die blauen Seen. Ich zitiere: Ich möchte alle Reichtümer der Erde besitzen, um sie ihm opfern zu können. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht möchten Sie jetzt einmal den wunderbaren Bergkristall St. Josefs Klösterli besuchen gehen und von dieser gnadenvollen Spiritualität der Kongregation die Vereinigung mit dem Opfer Jesu Christi und dem inneren Leiden von seinem durchbrochenen Herzen mitzuerleben. Und mit unserem Jesus zu sein, vor dem Tabernakel, um mit ihm eins zu werden, weil er ist da für dich allein. Und so möchte ich den Beitrag mit einem Auszug aus der Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Beenden. Es ist schön, bei ihm zu verweilen. Und wie der Lieblingsjünger, der sich an seine Brust lehnte, von der Liebe seines Herzens berührt zu werden. Wie könnte man nicht ein erneutes Verlangen spüren? Lange im geistlichen Zwiegespräch, in stiller Anbetung, in seiner Haltung der Liebe bei Christus zu verweilen, der im Allerheiligsten gegenwärtig ist. Wie oft, meine lieben Brüder und Schwestern, habe ich diese Erfahrung gemacht und daraus Kraft, Trost und Stärkung geschöpft.